Region im Blick on Tour. Wir nehmen euch mit auf eine spannende Reise durch die Region Baden. Faszinierende Geschichten von lokalen Unternehmen, Organisationen und Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Außerdem werfen wir einen Blick auf unbekannte Fakten und spannende Hintergründe rund um die Region. Ob kulturelle Highlights, historische Einblicke oder innovative Projekte, Baden hat einiges zu bieten. Lasst euch inspirieren und lernt eure Heimat auf eine ganz neue Weise kennen. Baden mal anders, der Podcast, der euch die Region aus neuen Perspektiven zeigt. Region im Blick on Tour. Wir geben der Region eine Bühne.
Liebe Daniela, ich glaube, wir holen jetzt mal unseren Hauptgast auf die Bühne, denn um die Person soll es ja heute Abend gehen. Der Herr Dreher hat es schon angekündigt und auch der Dirk, es wird kein bemitleidender Abend. Also falls jemand deswegen gekommen ist, müssen wir enttäuschen, sondern es geht um einen mutmachenden Abend. Sicherlich auch einen Abend, der ja, mit den Stigmatisierungen aufräumen wird. Und vor allen Dingen geht es um eine Person, die, finde ich, ganz, ganz viel Mut hat und die diesem Thema Depression, was ja so als Damoklesschwert immer sehr negativ über uns schwirrt, ein Gesicht gibt, und zwar hier in der Region. Sie hat auch ein Buch geschrieben, sie ist selber Unternehmerin, und ich würde sagen, wir begrüßen Sie mit einem Applaus, denn dieser Mut, vor Menschen zu sitzen und über ihren Weg, über ihr Thema, über den Umgang mit Depressionen zu sprechen, das ist nicht selbstverständlich, und ich denke, da dürfen wir Sie reinholen. Herzlich willkommen an dich, liebe Silvia Kolb. Ja, liebe Daniela, wir beide sprechen heute mit Silvia Kolb. Liebe Silvia, du hast ein Buch geschrieben, Trotzdem glücklich, erfolgreich alles, was kein Ratgeber im klassischen Sinne ist zum Thema Depression, sondern es ist deine persönliche Geschichte im Umgang mit der Erkrankung, dein Weg mit der Erkrankung, wie du ja damals gemerkt hast, hey, ich bin davon betroffen, und was du daraus gemacht hast vor allen Dingen und was du heute als Mutmacher natürlich auch für alle Menschen eben durch dein Buch weitergibst. Und ich denke, liebe Daniela, es ist ein Format heute, dass wir einfach mal zusammen reingucken, wie können wir mit diesem Thema, was oft in unserer Gesellschaft tabuisiert wird, offener umgehen? Wie können wir vielleicht einfach auch mehr präventiv mit dem Thema psychische Belastung umgehen, sowohl familiär, aber auch im Beruflichen? Und wie kann das Ganze vielleicht auch menschlicher werden? Weil im Moment erleben wir es immer noch, dass psychische Erkrankungen leider etwas unter dem Deckmantel gehalten werden und eher weniger darüber gesprochen wird.
Genau, es soll ja auch nicht um Stigmatisierung gehen, sondern ein Stück weit verstehen. Und ich hoffe, das kriegen wir heute Abend hin, dass wir das alles ganz positiv auch rüberbringen.
Da bin ich mir ganz sicher. Liebe Silvia, ich würde sagen, wir steigen mit dir ein heute Abend, und zwar einmal rund um den Startpunkt, ich sag mal den Wendepunkt vielleicht auch in deinem Leben, dann den Punkt des Erkennens, vielleicht auch des Einordnens und dann auch der Wendepunkt im Umgang mit der Krankheit Depression. Da würde es mich jetzt einfach interessieren, wie war es für dich selber, dir vielleicht auch diesen Moment einzugestehen oder die Erkenntnis, ja, ich habe Depression, ich bin davon betroffen.
Ja, dass etwas oder dass irgendetwas nicht stimmt, das war mir ja schon sehr lange klar. Ja, man spürt ja das, das ist eine Depression, ist ja nicht plötzlich da. Das beginnt mit Symptomen und Anzeichen, wie wir sie alle kennen, jeden Tag mit Kopfschmerzen, mit Schlafstörungen. Klassische Dinge, die man eigentlich auch, die jeder irgendwann mal hat. Ja, ich habe es eigentlich gar nicht erkannt, muss ich gestehen. Also das, was mich eben wachgerüttelt hat oder wo dann eben Handlungsdrang plötzlich da war, ist, als ich nicht mehr lebensfähig war. Ja, es kam irgendwann der Zeitpunkt, wo ich dann einfach nicht mehr wollte, nicht mehr konnte, wo einfach auch gar nichts mehr ging. Und damals war, das ist 20 Jahre her, da hatte ich das Thema Depression überhaupt noch gar nicht am Schirm. Das war gesellschaftlich auch noch nicht so bekannt, würde ich jetzt mal sagen. Und ich wusste eigentlich gar nicht, dass ich eine Depression habe, aber ich wusste, etwas stimmt nicht. Und ich bin dann zu meinem Hausarzt, und der hat mich halt dann akut in eine Klinik gebracht, weil er gesagt hat, so geht das jetzt nicht weiter. Und da war ich auch froh und dankbar, dass das so geschehen ist, weil ich einfach keinen Ausweg mehr gewusst hätte. Und ich habe ganz lange gar keine Diagnose gekriegt, was gar nicht schlimm war, weil ich mir gedacht habe, eigentlich ist es völlig egal, was jetzt auf welche Diagnose das auch immer sei, ich will einfach nur, dass es mir besser geht. Ja, und viele Dinge, von den Symptomen über den Krankheitsverlauf, das konnte ich erst dann rückwirkend wirklich erst begreifen und auch verstehen, weil ich einfach vieles über diese Krankheit gar nicht gewusst hatte und einfach nicht am Schirm hatte.
Kannst du das eingrenzen, weil du gesagt hast, du warst an dem Punkt, wo du plötzlich nicht mehr lebensfähig warst. Mhm. Bis dieser Punkt da ist, passiert ja einiges im Vorhinein. Du sagtest, du hast es erst rückblickend bemerkt, was da los war. Was war denn los? Also woran hast du, oder vielleicht gab es auch schon kleinere Symptome, in Anführungszeichen, die dir halt damals einfach nicht bewusst waren.
Genau, also wie gesagt, nicht schlafen, dieser soziale Rückzug, ich habe keine Lust mehr gehabt, irgendetwas zu unternehmen, und dann auch Kleinigkeiten im täglichen Leben sind sehr, sehr schwer geworden oder nicht mehr machbar gewesen, wie zum Beispiel Zähneputzen. Ja? Mhm. Und es war dann, meine Lösung damals war, ich hatte einen sehr stressigen Job und habe mir gedacht, okay, vielleicht muss ich einfach kündigen, mir mal eine Auszeit gönnen und dann neu starten, dann wird das schon wieder. Es hat ganz kurzfristig natürlich Erleichterung gebracht, weil es eben stressiger Job und dann hatte ich mal Zeit oder hätte Zeit gehabt, mich auszuruhen, aber das war es dann nicht. Ja? Und da wurde dann das erste Mal klar, okay, das hat jetzt nicht nur mit Stress zu tun, sondern das sitzt tiefer. Und da muss man dann auch andere Maßnahmen treffen, als jetzt nur sich einen neuen Job zu suchen. Ja.
Wie hast du dir denn daraus helfen lassen?
Naja, es war so, wie gesagt, also ich bin völlig unvorbereitet dann in eine Klinik gekommen und mir war da mehr oder weniger alles egal. Ich habe da alles mit mir machen lassen, habe auch alles mitgemacht, muss ich auch sagen. Also ich habe mich da gegen nichts gewehrt. Also alles, was die Ärzte und Therapeuten dort gesagt haben, das habe ich auch gemacht. Ich habe Medikamente genommen, ich habe die Therapien mitgemacht. Einiges hat funktioniert und gegriffen, anderes halt nicht. Aber also ich sehe das insgesamt alles als positiv, weil nach 3 Monaten konnte ich die Klinik verlassen. Es war zwar jetzt nicht alles gut, aber es war so, dass ich wieder gespürt habe, so kann ich jetzt wieder anfangen, langsam zurück ins Leben zu kommen.
Kannst du rückblickend eingrenzen, jetzt weißt du es wahrscheinlich schon, seit wann oder seit welchem Lebensabschnitt dich das Thema Depression begleitet? Das ist ja schon eine Weile.
Sehr lange schon. Ja. Also ich kann mich an Zeiten, also an Tagen in meinem Jugendalter erinnern, wo ich mir heute denke, hätte man es damals schon gewusst, hätte man viel früher eingreifen können. Eben die vorhin erwähnte Prävention, denke ich, ist hier einfach unglaublich wichtig, weil etwas, was man nicht weiß, dagegen kann man auch nicht vorgehen. Und wenn man eben weiß, wie schauen Symptome aus, wie kann sich eine Krankheit äußern, weil es Depressionen, viele verbinden ja immer noch damit, dass die Menschen traurig zu Hause im Bett liegen und weinen. Und solche Phasen habe ich auch, ja, aber das ist nicht das einzige Gesicht einer Depression. Die kann auch ganz anders aussehen, die kann sich in vielen verschiedenen Formen äußern und es ist auch möglich, damit zu arbeiten oder Projekten nachzukommen, ohne dass das Umfeld irgendetwas bemerkt.
Mhm. Es würde mich jetzt nämlich interessieren, du sagtest schon im Jugendalter, das heißt, haben deine Eltern oder dein Umfeld damals was davon bemerkt? Hast du es geäußert?
Ich denke, dass es gerade bei Jugendlichen ganz schwierig ist zu unterscheiden, was ist jetzt Pubertät, ja, okay. Weil da gibt es natürlich generell, also ich habe jetzt eine Freundin, die eine Tochter hat, eine jugendliche Tochter, die betroffen ist, und die sagt auch selber, das ist wahnsinnig schwierig, weil in der Pubertät ist es natürlich sowieso so, dass man vielleicht ein bisschen auf Krawall gebürstet ist. Gleichzeitig möchte man natürlich nicht übersehen, wenn wieder eine schwierige Phase beginnt. Und darum glaube ich, dass das unglaublich schwierig ist für jemanden, der hier nicht Profi ist oder nicht ausgebildet ist, das zu erkennen. Und darum für Eltern wahnsinnig schwierig. Und da sind wir halt heute auch in einer Zeit, wo ich sage, es gibt viel mehr Möglichkeiten als früher, dass man sich eben Informationen holt, dass man Informationen kriegt. Heute ist eher besteht die Schwierigkeit meiner Meinung nach eher darin, dass man die Qualität der Informationen, die man kriegen kann, evaluiert. Und für eine Diagnose braucht es einfach Fachleute. Das ist, natürlich gibt es ein Umfeld, das vielleicht erkennen kann, etwas stimmt nicht ganz oder etwas ist falsch oder vielleicht sollte man mal nach gewissen Dingen schauen. Aber für eine Diagnose, finde ich, gibt es einfach Fachleute, die wissen, wovon sie reden und die sollten dann auch kontaktiert werden.
Hatten wir jetzt eigentlich gerade, ich wollte dich gerade fragen, welche Mythen über Depressionen kann man eigentlich so ad acta legen?
Naja, eben wie ich vorhin schon gesagt habe, man hat oftmals so ein Bild vor Augen oder viele Leute haben das nach wie vor. Ich bin ja, wie der Adrian vorhin schon erwähnt hat, auch Unternehmerin. Und in diesem Umfeld, das wussten natürlich viele Menschen von meinen Lieferanten oder Projektpartnern oder Geschäftspartnern, wussten das nicht von mir. Das ist ja nicht das Erste, das man erzählt, Geschäftspartner, übrigens ich leider an dieser Krankheit. Und jetzt mit dem Buch hat sich das natürlich geändert. Jetzt wissen auch meine Geschäftspartner davon. Und unlängst war ich auf einer Messe eben und habe einen Lieferanten getroffen. Und dann haben wir eben über dieses Thema gesprochen und der sagt dann zu mir, Sie sehen ja gar nicht aus wie eine Depressive. Und das ist immer so, da sage ich natürlich, ja, wie sieht denn so jemand aus? Ja. Es ist halt, er wusste es natürlich dann auch nicht, ja, aber irgendwie verbindet man halt trotzdem immer noch so eine gebückte Haltung oder die Leute bewegen sich langsam und lachen schon gar nicht. Und ich denke, das ist halt tatsächlich ein Mythos. Ja, und auch das mit dieser Traurigkeit, weil bei mir äußert sich's oft gar nicht durch Traurigkeit. Ja, bei mir ist es, ich bin dann in schlechten Phasen eher wahnsinnig gereizt und oder schnell emotional. Oftmals ist es so, dass es mein Mann vor mir merkt. Und auch hier ist es aber wieder so, der Adrian hat es letztens lustig formuliert, weil er gesagt hat, das ist bei mir so, aber es äußert sich halt auch bei jedem anders, weil nicht jeder Mann, der eine gereizte Frau hat, hat auch eine depressive Frau. Ja.
Genau. Also ich glaube, da müssen wir auch gut differenzieren, genau. Dass einige nach Hause gehen und machen sich Sorgen um ihre Frau fälschlicherweise. Aber du sagst ja schon richtig, es sind verschiedene Merkmale, die nicht bei allen gleich sein müssen und auch, denke ich, in verschiedenen Intensitäten sich auch äußern. Ne? Also das soll dann auch keine Pauschale sein, zu sagen, so war es bei dir und deswegen ist es bei allen anderen so. Ne? Du hast deinen Mann schon angesprochen, da will ich jetzt natürlich gerne mit dir abbiegen, nämlich zum Thema Familie, auch was dich trägt vielleicht, gerade wenn es dann eben auch in schwersten Momenten, wenn du merkst, du hast keine Kraft oder du brauchst Hilfe, vielleicht kannst du da nochmal rückblickend sagen an dem Punkt, wo du gemerkt hast, hey, ich befinde mich in einem schweren Moment, mir geht's nicht gut. Was würdest du sagen, hat dir da am meisten geholfen? War es die Familie, war es das Umfeld oder waren es dann doch irgendwie externe Personen?
Ich hatte in meinem Leben zweimal eine schwere Episode. Also zweimal war ich mehrere Monate in einer Klinik und es waren zwei völlig unterschiedliche Erfahrungen. Das erste Mal war ich noch nicht verheiratet, war ich noch alleinstehend und hatte keinen Partner, kein Kind. Und das zweite Mal eben mit Familie. Und beides ist, also das waren zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen, weil beim ersten Mal musste ich mich nur unter Anführungszeichen um mich selber kümmern und beim zweiten Mal war halt dann auch Familie. Gut, Unternehmen war dann auch schon, aber ich sag, was wirklich zählt, ist dann letztlich die Familie. Aber das hast du dann auch noch hinten dran und da muss ich tatsächlich sagen, ja klar, meine Familie, mein Mann und mein Sohn, das sind die, wofür ich kämpfe. Das sind die, auf die ich mich verlassen kann, das sind die, die immer da sind und somit muss ich einfach sagen, Umfeld ist alles. Aber auch vorher, also es gibt ja auch Leute, die nicht verheiratet sind, ja, also Freunde, Bekannte, Nachbarn. Ich denke, also für mich ist heute sehr, sehr wichtig, wie ich mir mein Umfeld aussuche, nicht nur im privaten Bereich, sondern auch geschäftlich. Man merkt sehr, sehr schnell, mit wem man ähnlich tickt, auf wen man sich verlassen kann. Und da halte ich es eigentlich in allen Bereichen Quality over Quantity. Also lieber wenige Leute, auf die ich mich dann wirklich verlassen kann.
Was hilft dir dann in so einer Situation dann letztendlich? Hast du da so ein kleines Notfallköfferchen?
Ja, tatsächlich. mir hilft es immer, und zwar sowohl geschäftlich als auch privat, einen Notfallplan zu haben. Privat ist es einfach so, dass mein Mann ganz genau weiß, wenn es mir nicht gut geht, dann muss er das machen. das hat er sich natürlich nicht ausgedacht oder das hat er nicht frei erfunden, sondern das haben wir besprochen, das muss ich ihm sagen. Ja? Unsere Angehörigen können nicht wissen, wann es uns schlecht geht und was uns dann gut tut, das müssen wir ihnen sagen. Und am besten funktioniert das für uns oder für mich, wenn ich das sage oder wenn ich ihm das erkläre, wenn es mir gut geht oder wenn es uns beiden gut geht. Weil wenn es mir schlecht geht und dann fragt mich auch noch wer, was kann ich tun, dann sage ich, weiß ich nicht. Ich weiß es einfach nicht. Und es ist tatsächlich, da funktioniert das Gehirn offenbar nicht richtig, weil ich weiß dann nicht mehr, was mir, ob mir irgendein Essen schmeckt, ob ich hungrig bin, ob ich einen Tee möchte oder ob ich spazieren. Ich weiß es einfach nicht. Oder es ist mir egal, ja, je nach Ausprägung. Und insofern haben wir da einen Notfallplan. Also er weiß genau, dann darf er sich um das Kind kümmern, einen Ausflug machen oder einen Spaziergang machen, was auch immer. Da haben wir, ich habe einige Listen, also mein Buch besteht ja hauptsächlich aus Listen, sage ich mal, mit Vorschlägen, was man denn alles unternehmen könnte oder was mir halt alles geholfen hat in Krisenzeiten und wie ich mich wieder hochholen konnte. Und unternehmerisch ist es natürlich auch so, ich bin Unternehmerin, wenn ich nicht da bin oder wenn Silvia ausfällt, dann steht die Bude, weil ich bin eine One-Woman-Show, also Schwarzwaldwürze, mein Unternehmen. Ich bin einfach Solo-Selbstständige und ja, wenn ich ausfalle, dann läuft nichts. Und deshalb habe ich mir auch hier einen Notfallplan zurechtgelegt, auch eben mit meinem Umfeld, weil hier geht es ja auch um meine Kunden, um meine Partner, um meine Geschäftspartner, die sich auf mich verlassen wollen oder verlassen können müssen. Und letztlich ist ja denen egal, ob ich ausfalle, weil ich eine Depression habe oder weil ich einen Skiunfall habe oder weil ich von einem Auto angefahren werde. Ja, die wollen wissen, was passiert, wenn die Silvia ausfällt. Und da gibt es einfach auch einen Notfallplan und das lässt mich dann natürlich schon ruhiger schlafen.
Ich will noch mal kurz mit dir in das Thema Familie rein, weil ich denke, viele von uns kennen ja auch dieses Gefühl von, ich will nicht zu Last fallen oder jetzt belaste ich die damit auch noch. Du hast ja einen Sohn, ne, einen kleinen Sohn. So klein ist er nicht mehr, aber naja, also acht, genau. Und auch dein Mann und auch deine Angehörigen und vielleicht auch deine Freunde, ja, wo du vielleicht sagst, oh Gott, jetzt würde ich zwar gern die Person anrufen, aber ich möchte der ja nicht auch noch zur Last fallen oder die Ohren voll jammern. Wie bist du damit umgegangen? Hast du das da klar kommuniziert, auch in Zeiten, wo es dir gut ging? Oder gab es die Momente natürlich wahrscheinlich auch, ne, wo du gedacht hast, ich falle zur Last?
Na klar. Das ist immer so. Also, und ich denke, also das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist, dass ich mit meiner Krankheit oder mit dem, was ich erlebe, meinem Sohn auch noch irgendetwas mitgebe, ja, oder dass der da irgendetwas davon mitnimmt. Und da ist natürlich, muss man sich gut überlegen, wie man damit umgeht. Der erste Impuls ist natürlich, man hält alles von ihm fern, aber das ist meiner Meinung nach keine gute Idee. Ich habe das sehr schnell verstanden, die Kinder sind nicht bescheuert. Ja? Egal wie klein sie sind, wenn es der Mama schlecht geht, das spüren sie. Ja? Gleichzeitig war es halt bei meinem Sohn auch so, wenn die Mama krank ist, also für ihn hat das keinen Unterschied gemacht, ob ich eine Erkältung habe oder Lungenentzündung. Also wenn ich krank bin, dann hat er das gemacht, was ich für ihn mache, wenn er krank ist. Also er hat mir in seiner Puppenküche dann Hühnersuppe gekocht und gebracht und eigentlich total süß. Und gleichzeitig, wenn er Fragen stellt, habe ich ihm die dann schon auch beantwortet, weil je größer oder je älter er wird, umso genauer fragt er natürlich auch nach. Und da bin ich eben sehr bemüht, ihm die Informationen zu geben, die er haben möchte oder die er braucht, aber ihn auch nicht zu überladen mit irgendetwas, wonach er nicht gefragt hat.
Ist es für ihn auch Alltagsthema darüber hinaus, also nicht nur, wenn es dir schlecht geht? Ich will jetzt zum Punkt der Sichtbarkeit, weißt du, auch gesellschaftlich, spricht er auch mit anderen darüber, dass der Mama nicht gut geht?
Gute Frage. Ja, aber ich kann mich erinnern, im Kindergarten war das tatsächlich so, okay. weil ich war in der Klinik, als er im Kindergarten war. Und das hat er natürlich den Betreuern dann schon erzählt. Die Mama ist im Krankenhaus, ja.
Okay.
Wie sieht es dann bei dir im Alltag mit der Selbstfürsorge aus? Wie versuchst du da überhaupt erst gar nicht in so ein Loch reinzukommen?
Ich habe tatsächlich, wie du es vorher schon so nett erwähnt hast, ein Köfferle oder ich nenne es ein Blumenstrauß an Möglichkeiten mir angeeignet. Also ich mache ganz viele Dinge tagtäglich, habe ich es in meinem Ablauf eingeplant, was ich früher einfach nicht hatte. Also das beginnt schon mal damit, dass ich mir Entspannungszeiten einplane. Ja? Viele machen ja das automatisch, dass wenn sie nach einem stressigen Projekt oder nach einer intensiven Phase sich Zeit freinehmen oder für sich nehmen, das habe ich nie gemacht. Ja? Und allein mir jetzt mal eine Stunde oder zwei am Tag dann zu gönnen und irgendetwas zu machen, und sei es nur einen Spaziergang oder Kaffee zu trinken. Ich hab ja früher geraucht, ja, mache ich jetzt Gott sei Dank nicht mehr, aber ich mache tatsächlich nach wie vor Rauchpausen, halt ohne Zigaretten. Okay. Ja, ich gehe raus und trinke halt einen Kaffee, aber einfach mal diesen Ortswechsel, nicht ständig nur am Computer zu sitzen. Und dann auch, das Buch, das ich eben geschrieben habe, da teile ich ja diesen Blumenstrauß an Möglichkeiten. Da sind ganz viele Aktivitäten und Dinge, die ich praktiziere, die mir helfen. Und das Wichtigste, das ich tatsächlich jeden Tag mache, ist, dass ich mein Tagebuch schreibe. Jetzt ist das ich schreibe keine Briefe oder meistens auch keine Sätze, sondern das ist ein Formular, das ich mir überlegt habe, wo ich gewisse Dinge festhalte. Wo ich einfach festhalte, wofür bin ich dankbar, worauf freue ich mich morgen, was ist mir heute gut gelungen, so ein bisschen einfach positiv den einen Tag abschließen und den anderen beginnen. Ich halte aber auch fest, gewisse andere Dinge, wie zum Beispiel, habe ich genügend Wasser getrunken, war ich an der Frischluft, habe ich mich bewegt, einfach weil ich festgestellt habe, wenn man mit dieser großen Diagnose Depression konfrontiert ist, dann ist sehr schnell alles, was man hat oder alles, was man spürt, Depression. Und manchmal hat man einfach Kopfschmerzen, weil man zu wenig Wasser getrunken hat. Oder Rückenschmerzen, weil man zu lange am Computer gesessen hat. Also es gibt ja auch, es ist nicht alles dann immer Depression. Und da gilt es schon zu differenzieren.
Ja, finde ich einen wichtigen Punkt, den du da ansprichst, weil vielleicht schließt sich da auch so ein bisschen die Frage an, solche Zeiten formen einen ja auch. Ne? Also ich meine, ist natürlich echt eine Herausforderung, einmal für dich selber, dann natürlich für dein Umfeld. Alle wachsen da irgendwie auch miteinander in dieses Thema rein und auch wieder raus, wenn es dir dann besser geht. Was würdest du sagen, war so für dich jetzt rückblickend vielleicht die größte Stärke oder auch das, was du daraus mitgenommen hast, positiv aus dieser Zeit?
Mhm. Naja, als ich das allererste Mal, also ich habe ja vorhin erzählt, mein Hausarzt hat mich da in diese Klinik gebracht, und als ich da am ersten Morgen wach geworden bin. Ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt. Ich habe mir nur gedacht, super, Silvia, das hast du ja super hingekriegt, mit 28 Jahren dein Leben mal komplett an die Wand gefahren. Keinen Job, nicht mal mehr fähig, Zähne zu putzen, und jetzt hier, ja, in der Klinik. Und da fühlt man sich ja als richtiger Versager, als hätte man jetzt alles nur falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und man ist am Boden, ja. Man ist einfach wirklich am Boden. Ich habe dann recht schnell feststellen dürfen, dass meine Mitpatienten, die sind alle so wie ich, ja. Die meisten haben einen Job, eine Familie, führen ein ja, halbwegs normales Leben und haben halt alle mit einem Problem zu kämpfen. Und das hat uns vereint. Also es waren da wirklich von der Richterin zum Handwerker, vom Hochschullehrer bis hin zum Grafikdesigner, alles, jeder. Also völlig unabhängig von Geschlecht, Alter, Beruf, waren da die verschiedensten Menschen, auch mit den verschiedensten Hintergründen, und haben alle mit demselben Problem zu kämpfen gehabt. Und das war so eine Erkenntnis, die für mich wahnsinnig positiv war damals, weil meine größte Angst oder das schlimmste Gefühl war einfach, ich habe geglaubt, ich bin die Einzige, die Allereinzige, die auf der ganzen Welt, die dieses Problem hat. Niemand kennt dieses Problem, kann es nachvollziehen, folglich gibt es auch niemanden, der dir da helfen kann. Und mit dieser Erfahrung habe ich lernen dürfen, ich bin nicht alleine. Es gibt viele Menschen, und es gab auch schon viele vor mir, und es kann einem geholfen werden. Es gibt Hilfe, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie einem hier geholfen werden kann. Es gibt Experten, es gibt Therapeuten, es gibt Medikamente, es gibt Therapien, es gibt Übungen, es gibt so viele Dinge, die man selber auch tun kann, um hier entgegenzuwirken. Und das war so, denke ich, wirklich das Positivste, das umzudrehen und nicht von ich bin der absolute Versager und ich bin nichts und ich gehöre nicht in diese Welt, in eigentlich bin ich nur eine von vielen und eigentlich ist von meinem, wenn ich mein Leben als 1000-Teile-Puzzle betrachte, eigentlich ist das nur ein kleiner Teil, der vielleicht nicht so richtig schön aussieht.
Mhm. Ja, ja, klar. Und was ich auch spannend finde, ist so, was du beschrieben hast, gerade in der beruflichen Welt, dass du da ja auch, mit diesem Gedanken reingehst, trotzdem, ne, auch wenn es dir nicht gut geht, du hast deine Helferlein, also dieses trotzdem ist schon ganz deutlich bei dir, also es ist möglich, auch mit der Krankheit. Und da würde es mich mit dem Blick nochmal drauf interessieren, weil du ja jetzt ein Buch geschrieben hast, das ist ja auch öffentlich, du willst Menschen was mitgeben. Was würdest du sagen, wo setzt du inzwischen jetzt beruflich gesehen auch klarer Grenzen oder wie hört sich da ein Nein zum Beispiel bei dir an, als du es noch zuvor getan hast?
Also das beginnt schon mit meiner Planung. Ich habe mir früher einfach den Kalender vollgeknallt mit Terminen. Also das, wenn ich mir heute Kalender anschaue von früher, also das ist also zum Atmen nicht Zeit. Wirklich. Also wenn irgendwo eine Lücke war von 10 Minuten, dann habe ich mir dort noch ein Telefonat reingemacht. Also das war wirklich ein Leben auf Hochtouren. Ja? Und jetzt ist es einfach so, wie ich vorhin schon erwähnt habe, nicht nur, dass ich mir am Tag selber Entspannungsphasen einplane, sondern auch im Monat. Ich habe nicht mehr jeden Abend Termine. Ich bin nicht mehr jedes Wochenende irgendwo auf Messen oder Veranstaltungen. Ich muss auch nicht mehr überall dabei sein. Als junger Mensch hat man ja oft die Sorge, man versäumt etwas, wenn man irgendwo nicht dabei ist. Diese Sorge habe ich heute nicht mehr.
Ja, okay. Vielleicht Thema Humor haben wir ja auch schon angeschnitten, weil das Thema ja doch immer etwas Bedrückendes mit sich bringt. Gibt es so einen Moment, wo du sagst, also heute kann ich rückblickend drüber lachen. Damals war es wahrscheinlich überhaupt nicht lustig. Also welche Rolle spielt da auch Humor und Lachen rund um dieses Thema, ohne das zu banalisieren?
Ja, na, Humor ist absolut wichtig, weil Humor ist für mich der, ja, oftmals, wie soll ich sagen, das Ventil, das durch das ich es dann auch oft schaffe, Situationen, wo ich sonst ernst wäre, vielleicht doch mit einem Lachen abtun zu können. Aber eine lustige Situation oder wo ich einfach schmunzeln musste, war, als mich eine ältere Dame vor einiger Zeit angesprochen hat und eben es, ich, wie gesagt, es ist auch eine Generationensache, dass man eben auch früher anders mit mentalen Krankheiten umgegangen ist. Und diese Dame hat mich angesprochen und hat gesagt, Frau Kolb, wieso haben Sie denn eine Depression? Sie haben doch so einen guten Ehemann. Und ich habe gesagt, ja, das stimmt. Also meiner Meinung nach habe ich den allerbesten Ehemann. Das alleine schützt natürlich vor Krankheit nicht. Ja? Also hilft sehr, ja. Aber ich sage, das ist eine Frage, die würde dir nie gestellt werden, wenn du sagst, ich habe Krebs oder ich habe Leukämie oder Lungenentzündung. Ja. Und insofern denke ich, dass hier noch ganz viel Arbeit ist oder zu tun ist, was Aufklärung betrifft.
Mhm, ja, da können wir nachher gerne nochmal abbiegen, weil da möchten wir natürlich auch von dir wissen, was du aus deiner heutigen Sicht denkst, was wichtig ist, auch im beruflichen Kontext, aber natürlich auch im Punkt der Sichtbarkeit. Zuvor würde ich sagen, Daniela, reizt mich jetzt natürlich das Thema, einfach auch nochmal das trotzdem mit deinem Buch kurz anzureißen. Inwiefern hat dir vielleicht dein Buch geholfen, auch nochmal anders mit der Krankheit umzugehen?
Ich habe mir gedacht, ich schreibe einfach meine Geschichten, meine Erfahrungen nieder und dann überlege ich mir, ob ich das veröffentliche oder nicht. So war es dann nicht, denn sich nochmal intensiv mit den schlimmsten Phasen deines Lebens zu beschäftigen, das nimmt einen schon nochmal mit. Also das hat mir wahnsinnig geholfen, weil es mir in vielerlei Hinsicht nochmal die Augen geöffnet hat und ich nochmal besser reflektieren konnte. Auch in der Einschätzung, wer tut mir gut, was tut mir gut, wann tut es mir gut, wie kann ich am besten entgegenwirken. Aber auch eine also für mich wahnsinnig berührende Geschichte, weil das war circa vor einem Jahr, war das Buch mehr oder weniger fertig und ich habe es Korrektur gelesen und ich habe in meinem Buch selber geschrieben, es hat mich eigentlich selber erstaunt, dass ich das zweite Mal, wie vorhin erwähnt, ich habe zweimal eine schwere Episode erleben müssen, zweimal mit Klinikaufenthalt und beschreibe in meinem Buch, beim zweiten Mal hat es mich total gewundert, weil eigentlich hätte ich es ja schon viel früher erkennen müssen. Ich bin ja ungebremst in die zweite schwere Episode hinein, obwohl ich beim ersten Mal, ich war in der Klinik, ich habe ganz viele Erfahrungen gemacht, ganz viele positive Dinge mitgenommen, ganz viele Übungen, Aktivitäten, Therapiemöglichkeiten für mich mitgenommen und habe mir gedacht, sowas passiert mir nie wieder. Und plötzlich war ich wieder in der Klinik. Also das war ja. Und in meinem Buch schreibe ich, eigentlich hätte ich schon viel früher reagieren müssen, schon zu einem Zeitpunkt, wo es angefangen hat, am Sonntagnachmittag, wo mir das Liebste war, mein Mann packt meinen Sohn zusammen und die gehen einfach und machen einen Ausflug und ich habe meine Ruhe und bin nur zu Hause im Bett und will eigentlich gar nicht aus dem Haus gehen. Zu dem Zeitpunkt hätte ich schon eingreifen müssen, weil dann hätte ich es früher abfangen können. Und als ich das gelesen habe, meine eigene Korrektur, habe ich mir gedacht, verdammt, ich bin schon wieder genau dort. Ich hatte vor einem Jahr ungefähr eben wieder eine Phase in den Anfängen und habe dann wirklich, als ich das Buch gelesen habe, erkannt, es geht wieder los oder befürchtet. Ja? Und habe dann sofort alle Maßnahmen ergriffen, habe mir einen Therapeuten gesucht, habe verschiedene Termine abgesagt, habe meinen Kalender so frei gemacht wie möglich, um eben hier entgegenwirken zu können. Und das dauert ja ein bisschen, bis das alles anläuft, wissen wir ja alle. Und dann ist trotzdem die Spirale nach unten weitergegangen. Und es war, ich hatte schon einen Klinikplatz, musste ihn aber dann nicht in Anspruch nehmen. Und dafür bin ich einfach wahnsinnig dankbar. Und deshalb hat mir mein eigenes Buch schon selber sehr, sehr viel geholfen.
Deine eigene Episode quasi wiederzuerkennen, ne?
Auch in genau. Dem Fall. Mhm.
Lebst du durch die Krankheit bewusster?
Auf alle Fälle, ja. Also das Thema Dankbarkeit und Achtsamkeit zieht sich durch den ganzen Tag. Also früher, also das wäre mir nicht aufgefallen, dass ein wunderschöner sonniger Tag ist und die Blätter sich färben oder, keine Ahnung, ein Kaffee sehr intensiv und lecker schmeckt. Das war mir nicht bewusst. Ja? Also da bin ich heute schon viel, viel bewusster, viel, viel aufmerksamer auch und versuche auch jeden Tag tatsächlich die schönen Momente, die ja auch jeder Tag bietet, zu genießen.
Was ich, glaube ich, wichtig fände, auch für alle, die heute Abend hier zu Gast sind, du bist jetzt betroffen von Depressionen, du kennst die Anzeichen. Ich hatte in meinem Umfeld auch eben in meiner Familie Menschen, meine Mama, kann ich ja auch sagen, ist gar kein Problem, die ist sehr schwer betroffen war. Also das heißt, ich hatte immer so ein bisschen Radar für, oh, jetzt geht's wieder los. Mhm. Ja, wo würdest du sagen, vielleicht auch für alle, die hier sind, ist so diese Grenze oder auch dieser Radar zwischen ernsthafter Erkrankung oder halt nur, ich habe eine schlechte Phase?
Bei mir selber jetzt meinst du? Oder
zum Beispiel, ja. Oder was deine Erfahrung mit sich bringt, ja.
Es ist so ein schleichender, fließender Prozess, dass das sehr, sehr schwierig zu sagen ist. Für mich ist einfach, sobald ich irgendetwas merke, ja, also auch wenn es nur ein schlechter Tag oder eine miese Laune sein sollte, ich beginne sofort, irgendwelche Maßnahmen zu setzen, weil mir einfach das Risiko zu groß ist, wieder hineinzurutschen in eine Phase und eine Spirale, die abwärts geht, ist einfach sehr, sehr schwer aufzuhalten. Und deshalb bin ich ja, ich habe einen wahnsinnig strukturierten Tag, also ich habe meine Liste, meinen Tagesablauf, an den halte ich mich auch, besonders an schlechten Tagen, weil das mir einfach auch Struktur gibt. Ja, es ist, viele glauben immer, wenn man depressiv ist, dann muss man mal auf Urlaub. Das mag sein, dass wenn man überlastet ist, dass Urlaub mal hilft. Ich kann sagen, für mich, wenn es mir schlecht geht, ist Urlaub keine gute Idee. Weil dann bin ich herausgerissen aus meinem Alltag, aus meiner Struktur. Das ist für mich dann noch schwieriger. Also für mich, wenn es mir nicht gut geht, ist eigentlich am besten, normaler und Anführungszeichen Alltag mit, ich stehe auf, ich versorge meinen Sohn, der geht in die Schule, ich gehe ins Büro, ich habe meinen Ablauf, meine Projekte laufen, ich habe einen ganz normalen Bürotag, was ich, wenn es mir gar nicht gut geht, was ich dann schon mache, ist, dass ich Meetings absage oder dass ich nicht persönlich anwesend bin zum Beispiel, aber grundsätzlich hilft mir diese Struktur, diese Tagesstruktur wahnsinnig.
Okay. Was sind so deiner Meinung nach die typischen Fehler, die man machen kann, wenn man mit einer depressiven Person im Umgang ist? Oder was würdest du raten, was man nicht tun sollte?
Als Angehöriger meinst du,
ja,
oder?
Genau.
Ja, es ist ja, die Angehörige oder Freunde, die Menschen wollen ja immer helfen. Gell? Es meinen die Menschen immer gut und oftmals wird dann auch gesagt, ja, du weißt ja, du kannst dich immer melden, meld dich einfach, wenn du was brauchst. Und das ist sehr lieb gemeint und auch ernst gemeint oftmals, aber ich habe mich noch nie bei jemandem gemeldet. Muss ich. Also das ist ja auch sowas, was man sagt, ich sage das auch immer wieder, aber da meldet sich doch nie jemand. Also ich denke, für mich das Wichtigste oder das Hilfreichste ist, wenn Menschen dann einfach konkret werden. Wenn jemand sagt, ich gehe am Mittwochnachmittag mit dir spazieren. Oder ich bringe dir morgen Mittagessen. Oder wie wäre es, wenn ich deinen Sohn morgen mitnehme irgendwo hin, damit du mal Ruhe hast oder so. Also wirklich konkrete, kleine Hilfestellungen. Manchmal ist auch nur ein gemeinsamer Spaziergang oder Zuhören. Und da geht es wirklich ums Zuhören. Oftmals kommen gut gemeinte Ratschläge, die dann, wie soll ich sagen, sie sind gut gemeint, helfen aber gar nicht, ja, weil ich denke mir, ich habe 20 Jahre jetzt oder ungefähr 20 Jahre zu tun oder kämpfe 20 Jahre mit Depressionen und wenn dann jemand kommt und sagt, hast du dir schon mal überlegt, einen Spaziergang zu machen, dann muss ich sagen, ja, mache ich sehr oft, ja. Also diese Tipps, diese gut gemeinten Tipps, die sind oftmals einfach nicht hilfreich.
Beobachtest du da einen Wandel auch in der Gesellschaft, dass man offener damit umgeht oder wird es immer noch so gern unter den Teppich gekehrt?
Es ist auf alle Fälle offener als vor 20 Jahren, als ich eben angefangen habe, mich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Gleichzeitig spüre ich schon, dass, wie soll ich es nennen, Menschen immer noch Berührungsängste haben. Ja, also die trauen sich dann fast nicht zu fragen oder darüber zu sprechen und sind dann immer ganz verwundert, wenn ich offen eben damit umgehe und auch dankbar, ja, weil ich glaube, dass es schon immer noch ein Thema ist, das in der Öffentlichkeit so ein bisschen skeptisch gesehen wird.
Finde ich spannend. Warum denkst du, dass es skeptisch gesehen wird? Oder was ist da deine Erfahrung? Weil du beobachtest ja auch einen Wandel. Mhm. Es gibt ja auch immer mehr Sichtbarkeit, auch durch Social Media etc. Genau. Wo ist da für dich die Skepsis?
Skepsis ist vielleicht das falsche Wort, aber Ängste. Okay. Ja? Mhm. Ängste vor allem im unternehmerischen Umfeld, dass es vielleicht, dass Menschen glauben, huch, wenn ich das jetzt anspreche, dass ich betroffen bin, hoffentlich wirkt sich das nicht jobmäßig irgendwie aus, dass meine Kunden mir davonlaufen oder ich vielleicht meinen Job verliere. Also das ist immer noch Thema, denke ich mir. Und Social Media ist natürlich, ich denke, Fluch und Segen gleichzeitig, weil auf der einen Seite kriegt man sehr schnell sehr viel Information, auf der anderen Seite ist es, wie vorhin erwähnt, so, dass man oft nicht weiß, ist die Information auch gut, ja, und sind die Leute, die dann über Depressionen sprechen, auch wirklich daran interessiert, Menschen zu informieren oder haben sie ein anderes Ziel?
Okay, ja. Also auch so diese Gefahr davon, das Thema zu nutzen, um
Reichweite zu generieren, genau.
Verstehe.
Wenn du rückblickend auf dein Leben zurückblickst, hast du daraus auch Positives ziehen können aus deiner Krankheit?
Ja, auf alle Fälle. Also auch wenn sich das jetzt, also man möchte natürlich nie Schlimmes erleben, nur muss man eines ganz klar sagen, hätte ich alle diese Dinge, die ich hinter mich bringen musste, nicht erlebt, dann würde ich heute nicht hier sitzen, dann hätte ich heute das Leben, das ich heute führe. Und abgesehen von meiner Krankheit lebe ich ein sehr glückliches Leben. Also ich habe eine wunderbare Familie, ich habe einen Job, den ich wahnsinnig gerne mache. Ich habe ein super Umfeld, also ein Leben, das man sich wünscht. Und von dem her, das hätte ich sonst nicht. Und wahrscheinlich wüsste ich es auch nicht so zu schätzen, denn ich denke, nur wer die Tiefen des Lebens kennt, kann auch die Höhen wirklich bewusster wahrnehmen und schätzen.
Absolut. Und daher kommt ja auch dann trotzdem, ne, auch nochmal genau. Mitunter. Vielleicht bleiben wir kurz in der Arbeitswelt, weil ich denke, auch viele, die hier sind ja im Unternehmertum unterwegs. Was würdest du dir wünschen für die Arbeitswelt? Weil ich glaube, da gibt es sicherlich mehr im Umgang, was man vielleicht tun könnte, auch schon im Kleinen. Was würdest du aus deiner Erfahrung sagen? Was wünschst du dir von der Arbeitsberufswelt?
Ja, Arbeitsberufswelt, aber auch Gesellschaft wäre für mich ein Traum, wenn die mentale Gesundheit genauso eine große Rolle spielen würde oder gleich wahrgenommen würde wie die körperliche Gesundheit. So wie es in Unternehmen Gesundheitstage oder Sporttage oder Angebote für gesundheitliche Themen gibt, ist ja oftmals, geht's ja Hand in Hand. Aber genauso wäre es schön, wenn es auch an Schulen und bereits in Jugendjahren nicht nur Angebote gäbe, weil Angebote gibt's ja auch, sondern dass es auch so selbstverständlich wahrgenommen wird wie ein Sporttag oder eben ein Gesundheitstag. Denn niemand wird schief angeschaut, wenn er Sport macht oder wenn er da bei irgendwelchen Aktionen teilnimmt. Aber wenn dann irgendwann angeboten wird, ein Achtsamkeitstraining oder so, dann werden oft Augenbrauen schon hochgezogen. Und ich würde mir wünschen, dass es einfach noch salonfähiger wird. Weil es gibt wirklich Organisationen, die schon wahnsinnig gute Arbeit leisten in dem Bereich und auch Angebote schaffen, von den Versicherungen bis hin zur Deutschen Depressionshilfe oder Depressionsliga. Die Sache ist aber die, wenn es die Angebote gibt und sie aber nicht genutzt werden, dann nützt es uns nichts.
Ja, absolut. Und ich habe die Tage, war das glaube ich sogar in den Medien ziemlich präsent, wo es rund um Krankheitstage, Fehlzeiten am Arbeitsplatz ging, dass tatsächlich die mentale Gesundheit oder die psychische Erkrankung auf Platz 1 der häufigsten Fehltage ist, wo dann auch Menschen in der Berufswelt eben leider Gottes haben, ja, und tatsächlich habe ich da auch schon immer mal wieder gesellschaftlich das mitbekommen, weiß nicht, wie es dir geht, dass eben genau da auch viele dann schon wieder drüber schmunzeln, so nach dem Motto, ja, da kann ja jeder sagen, ja, ich glaube, das ist für Betroffene auch schwierig, da ein Gesicht zu bekommen und auch ernst genommen zu werden.
Das auf alle Fälle, ja, ich denke, es gibt leider überall schwarze Schafe, ja, braucht man überhaupt nicht diskutieren, aber die Thematik ist auf jeden Fall da. Und wenn man sich die Statistik anschaut, dass bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 25 Todesursache Nummer 1 Suizid ist, dann denke ich mir, da kann man noch viel, viel tun, um hier viele Menschen davor zu bewahren, vor diesem letzten Schritt. Denn was ist es denn? Es ist die Überforderung, es ist in vielen Bereichen sich nicht verstanden fühlen, es sind ganz viele Dinge, es hat auch viel mit Information zu tun, dass eben, ich bin nach wie vor davon überzeugt, viele gar nicht wissen, dass sie an Depressionen leiden. Und hier kann man eben noch ganz viel in der Prävention, denke ich, tun, um möglichst viele Menschen vor diesem letzten Schritt eben abzufangen. Weil wenn man mal so weit ist, dass Sterben die einzige Alternative oder die einzige Möglichkeit ist. Also bevor es so weit kommt, sollte man die Menschen abfangen.
Ja, und weil du jetzt gerade schon die Suizidgedanken angesprochen hast, also zumindest in meiner Kindheit war das so, dass meine Mutter rückblickend immer bei ihren Versuchen, die sie hatte, dieses zur Last fallen gesagt hat. Also der Hauptgrund war, sie wollte niemandem mehr zur Last fallen. Und das da halt auch die Warnsignale zu erkennen und zu sagen, hey, Achtung, da geht es gerade jemandem ähnlich.
Genau, ja. Ganz genau.
Wenn du jetzt eine Botschaft an jemanden richten könntest, der vielleicht gerade auch im Moment wirklich mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen hat oder sich gerade bewusst wird, oh, mir geht's ähnlich, was wäre das Stand heute?
Jetzt überlege ich mir gerade, was ich mir gewünscht hätte, als ich am Anfang meiner Reise stand. Und da komme ich jetzt auf mein Buch zurück, weil okay. Das ist genau der Grund, warum ich es geschrieben habe. Und ich habe es auch auf eine Art und Weise geschrieben, dass ich hätte ich das, dieses Buch mit all den Erfahrungen und Erkenntnissen, die ich ja gemacht habe, vor 20 Jahren gehabt, dann hätte ich mir, glaube ich, viel ersparen können. Das heißt, ich würde jemanden, oder ich mache es auch so, wenn ich bei jemandem was erkenne, ich schenke ihm mein Buch. Und ich denke mir, da stehen ganz viele Dinge drinnen, die vielleicht für den einen oder anderen gar nicht relevant sind, aber wenn nur eine einzige Kleinigkeit drinsteht, die einem dann weiterhilft oder eine Erkenntnis oder das Tagebuch oder irgendetwas dabei ist, dass sich der Mensch dann besser fühlt, dann ist das Ziel schon erreicht.
Und vielleicht noch abschließend ein Wunsch für unsere Region, weil du hast vorhin, das hat jetzt nicht jeder mitbekommen, gesagt, du bist ja ein importiertes Schwarzwaldmädel, nämlich aus Österreich hier zu uns in den schönen Schwarzwald gekommen. Was würdest du dir vielleicht wünschen für unsere Region, also jetzt abseits von Obstkorb und Achtsamkeitsseminar, was braucht es aus deiner Sicht jetzt mit Erfahrung, sowohl privat, aber als auch beruflich, was darf hier noch passieren in unserer Region?
Ja, einfach, dass das Thema mentale Gesundheit noch mehr an Bühne gewinnt. Wir machen ja hier heute schon einen Riesenschritt in diese Richtung und es freut mich total, dass ich hier Teil davon sein darf. Aber dass es vielleicht noch weitere Podcasts, weitere Aktionen, weitere Veranstaltungen gibt, wo eben die Thematik dann angesprochen wird und es dadurch dann so weit kommt, dass es eben irgendwann nicht mehr ein Stigma da ist, mit so einer Krankheit leben zu müssen.
Erstmal vielen, vielen Dank an Silvia und ich glaube, das ist auch ein Applaus wert für ihre Offenheit hier heute Abend rund um das Thema.
Das war Region im Blick on Tour, der Podcast mit einer neuen Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Folgt uns für weitere Inhalte auch gerne auf unserer offiziellen Webseite regionimblick.de oder auf Social Media unter Region im Blick und seid immer aktuell informiert über eure Region. Bis zum nächsten Mal und schaltet gerne wieder ein in der nächsten Folge bei Region im Blick on Tour. Wir geben der Region eine Bühne.